Der Spion des Königs. Ganz schön kriminell. Im 19. Jahrhundert wurden für Württemberg die Arbeitsabläufe in englischen Fabriken ausgekundschaftet, Wirtschaftsspionage im Auftrag des Königs. Von Werner Frasch.
Ausgerechnet Strohhüte im mondänen Florentiner Stil sollten Anfang des 19. Jahrhunderts zum Exportschlager Württembergs werden. Das stellte sich jedenfalls Friedrich Schmidt, der erste Wirtschaftsspion des Königreichs, so vor. Wilhelm I. höchstpersönlich, seit 1816 auf dem württembergischen Thron, hatte den Sohn eines Stuttgarter Küffermeisters im Frühjahr 1823 auf die britische Insel geschickt und ihn mit Reisegeld in Höhe des Jahresgehalts eines hohen Staatsbeamten ausgestattet. Der 32-Jährige sollte auskundschaften, was Württemberg wirtschaftlich nützen könnte. Als erstes richtete der Spion des Königs seinen Blick auf einen begehrten Modeartikel, Florentiner Hüte, kunstvoll aus Stroh geflochten. Schmidts felsenfeste Überzeugung. Die Eigenproduktion der eleganten Hüte würde die teure Einfuhr überflüssig machen. Zudem würde der Verkauf ins Ausland Geld ins Ländle bringen. Schmidt ließ sich in einer britischen Firma unter dem falschen Namen Charles Fox einstellen. Bald wusste er über die Hutherstellungstechnik so viel, dass er Betriebsgeheimnisse nach Stuttgart melden konnte. Feine Stroharbeiten. Spürbar positive Auswirkungen auf die Außenhandelsbilanz des Landes zwischen Tauber und Bodensee hatten die Erkenntnisse aus England indessen nicht. Allenfalls schufen sie Arbeitsgelegenheiten für Arme, Kinder und Sträflinge. Um sie kümmerte sich die Zentralleitung des Wohltätigkeitsvereins. In den von Pfarrern, Schulmeistern und Honoratioren Frauen betriebenen Industrieschulen lernten die Buben und Mädchen den Umgang mit Nadel und Faden sowie andere Handfertigkeiten. Das Unterrichtsprogramm wurde flugs um feine Stroharbeiten erweitert, nachdem in den Waisenhäusern und Erziehungsanstalten bisher nur grobe Strohmatten, Körbe und Feuerreimer gefertigt wurden.
Ab 1828 entstand in Winnenden eine Strohhutfabrikation mit finanzieller Unterstützung des Königs. Später wurde die Fertigung in das Ludwigsburger Arbeitshaus verlegt. Vereinzelt entwickelte sich auch Privatbetriebsamkeit. So ließ ein gewisser Gottlieb Knoblauch in Rommelshausen jährlich bis zu 200 Kinder für sich schuften. Mehr als den üblichen Hungerlohn wollte er zahlen, wenn sie flinker und brauchbarer würden. In Ravensburg zog die Frau eines ehemaligen Polizeiwachtmeisters gemeinsam mit ihrer Mutter und, zuweilen einer oder zwei kundigen Weibspersonen, ein Hutgeschäft auf. Bald jedoch zeigte sich, dass mit dem modischen Accessoire kein Blumentopf zu gewinnen war. Zwar leisteten sich auch Bäuerinnen, die etwas auf sich hielten, durchaus einen blumeumkränzten breitrandigen Florentiner, wie er etwa auf dem oben stehenden Gemälde, das Mittagsgebet bei der Ernte, von Theodor Schütz zu bewundern ist, es gehört zu den beliebtesten Kunstwerken der Stuttgarter Staatsgalerie. Ein Verkaufsrenner wurde der Hut jedoch nicht. In Langenau bei Ulm wurden im Jahr 1831 gerade einmal 8 Strohhüte gefertigt, und in der Kirchheimer Industrieschule lag im selben Jahr der Rekord bei 25 Hüten. Die Stuttgarter Paulinenpflege gab die Strohhutproduktion aus Kostengründen bald wieder auf, obwohl dort ein in Italien ausgebildeter Lehrer unterrichtete. Anderenorts wurde billiger produziert, und für die Anschaffung der notwendigen Maschinen fehlte das Kapital. Die Anfertigung von Strohhüten verschwand bald überall in der Versenkung. Ähnlich erging es anderen Vorschlägen, die Spion Schmidt den Beamten in Stuttgart schmackhaft machen wollte. Kaschmirziegen sollten im Württembergischen gezüchtet werden und indische Buckelkühe auf den Wiesen weiden. Das Rezept für eine unschädliche Töpferglasur und die Produktionsanleitung für das begehrte Wedwo-Rotsteinzeug jedoch stießen in den Stuttgarter Kanzleien ebenso auf Ablehnung wie die Anregung, eine Sammelstelle für Knochen einzurichten, um sie an Leimfabrikanten zu verkaufen. Alles unbrauchbar, hieß es.
Effizienz und Dynamik? Schmidts Auftrag zur Wirtschaftsspionage wurde 1825 zurückgezogen. Den technischen Fortschritt hatte er nicht vorangebracht. Seine Erkenntnisse öffneten allerdings manchen die Augen. Das Zunftwesen mit seinen starren Regeln war offenkundig überholt. Die fabrikmäßige Produktion gewann die Oberhand. Gewerbefreiheit, Konkurrenz, Effizienz und Dynamik sollten fortan das Wirtschaftsleben bestimmen.